Ich muss noch kurz die Technik fertig kriegen, aber dann können wir loslegen. Und es ist schon alles an. Die Frage ist ja immer, wo muss das Mikro sein, damit... So, noch ein bisschen runterregeln. Wo muss das Mikro sein, damit es mich nicht stört, ich nicht über irgendwas falle und die Lautstärke irgendwie okay ist. In der letzten Vorlesung fand ich es ganz in Ordnung. Ich hoffe, Sie auch. Ansonsten bitte beschweren. Und da ist alles, was wir brauchen. Die Tafeln sind auch so ein bisschen grenzwertig, aber darum kümmere ich mich gleich. Schreibe ich halt groß und deutlich und so. Ich glaube, so geht das erstmal. So. Hallo. Schluck Tee und dann können wir starten. Wir waren ja mitten im Satz 4.12. Den Satz könnte man auch nennen, wir feiern den großen Austauschsatz von Steinitz. Denn das war letzte Woche so los. Also, nein, nicht letzte Woche, letzte Vorlesung. Heute ist Donnerstag. Genau, letzte Vorlesung war Dienstag, das war diese Woche. Und was haben wir da gemacht? Wir haben unter anderem den großen Austauschsatz bewiesen. Der sagt, dass wir jede linear unabhängige Menge in unserem endlich erzeugten Vektorraum V in eine Basis reintauschen können. Oder in anderen Worten, man kann eine bereits vorhandene Basis, die man kennt, benutzen und damit eine linear unabhängige Menge zu einer Basis ergänzen. Und in Satz 4.12 feiern wir jetzt verschiedene Varianten davon, die uns das Leben leichter machen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob irgendwas eine Basis ist. Oder Basen zu finden. Oder konkrete linear unabhängige Mengen zu ergänzen. Oder so. Da sind wir also gerade. Und wir haben letztes Mal fast alles, was ich hier beweisen wollte, gemacht. Ich muss mal eben gucken. Nach meiner Erinnerung haben wir Teil A schon bewiesen. Wenn wir eine Basis kennen und wissen, wie viele Elemente die hat, dann wissen wir, wie viele Elemente jede Basis hat. Das war Teil A. Bei Teil B habe ich, meine ich, gesagt, dass das so oder so ähnlich eine Übungsaufgabe wird. Und inzwischen ist die Serie auch als Entwurf fertig, wo das vorkommt. Und C haben wir schon gemacht, so wie ich mich erinnere. Ich glaube, es fehlt nur noch D. Erinnere ich mich richtig? Da nicken Menschen, das nehme ich als Ermutigung. Und dann beweisen wir jetzt noch Teil D. Das ist die linke Tafel. Und gucken wir mal, wie das ist mit der nicht so tollen Technik hier von der Person, die vorne hier drin war. Ich habe die Sachen lesen dann. Das heißt, wir setzen jetzt den Beweis von Satz 4.12 vor. Thank you. Linie unabhängig, wenn es gibt. In dem Moment, wo es sie gibt, kann ich sie in eine Basis reintauschen. Wenn die Basis zu klein ist, habe ich leider nicht gehabt. Das heißt, der große Austauschsatz will ich nicht. Man könnte es anders machen, aber das ist eigentlich so. Das ist mir einfach. Was für Fragen haben Sie noch dazu oder zum Rest von Satz 4.12? Ja.
Könnte man jetzt die Idee auch mit Satz 4.8c argumentieren?
Ich guck mal, was das war. Erzählen Sie mal wie. Ich sehe gleich einen Weg. Erzählen Sie mal wie.
Weil da steht ja, dass B eine maximal k-unabhängige Teillänge ist.
Ja.
Und wenn man 1 n plus 1 und 1 hinzufügt, dann sagt ja 4.8c vielleicht, dass das dann, also wenn es maximal k-unabhängig ist, würde es dann nachher abhängig werden.
Ich verstehe den Gedankengang, aber leider mischen wir jetzt zwei verschiedene Konzepte von dieser Maximalität. Sie mischen jetzt leider das Enthaltensein und die Anzahl der Elemente miteinander. Also Sie haben jetzt argumentiert, dass dieses maximal bedeutet, es können nur n Elemente sein, aber das wissen wir nicht. Maximal bezieht sich auf die Funktion. Und die Vektoren aus C haben ja vielleicht mit den Vektoren aus B gar nichts zu tun. Also man könnte argumentieren, dass man das B nicht weiter vergrößern kann. Und dann würde ich es genau wie Sie machen. Aber wenn wir andere Vektoren hinzuziehen und nur die Größe vergleichen können, aber nicht wissen, ob die Mengen was miteinander zu tun haben, dann greift dieses Prinzip der Maximalität nicht. Da müsste man dann vorher tauschen. Und dann landen wir genau bei dem Argument. Okay. Aber ich finde es schön, dass Sie es vorgeschlagen haben. Ja.
Können Sie mir das nochmal erklären? Ich habe gerade aufgeschrieben, was ich ganz wissen
kann. Kann ich was nochmal erklären?
Wieso das jetzt, wo jetzt hier der Widerspruch ist?
Oh, ja. Wo der Widerspruch ist oder warum wir mit dem Widerspruch fertig sind?
Am besten gleich.
Am besten gleich. Ja, wenn ich so frage. Okay. Der Widerspruch kommt daher, dass hier einerseits steht, dass wir in B eine Teilmenge A finden, die so groß ist wie C. B hat n Elemente, C hat n plus 1 Elemente. Das geht nicht. Ich kann aber in einer Menge mit n Elementen keine n plus 1 Elemente für Teilmengen finden. Ne? Also es wäre so, als würden Sie in einer dreielementigen Menge vier Leute rausnehmen wollen. Aber wo soll das vierte Teil herkommen? Das ist der Widerspruch. Und der Widerspruch sagt uns, dass die Annahme, dass wir überhaupt eine so große linearunabhängige Teilmenge finden, falsch war. Das heißt, wenn wir eine linearunabhängige Teilmenge im Vektorraum suchen, dann kann die nicht n plus 1 oder mehr Elemente haben. Das heißt, sie kann höchstens n Elemente haben. Und das steht da. Sobald wir mehr als n haben, werden wir wieder abhängig. So, das sagt auch nicht beides. Ich guck mal, was ist vielleicht noch eine Frage? Vorschläge? Also gerade so alternative Beweisideen, da freue ich mich immer. Und manchmal nehme ich ja auch Ihre Ideen und Ihren Beweis, anstatt den, den ich vorbereitet habe. Keine weiteren. Okay, Einlassungen. Dann stehen hier zwar noch Kommentare, aber die habe ich im Wesentlichen in der letzten Vorlesung schon gemacht. Ich habe noch Merksätze formuliert. Die könnten wir uns noch angucken, aber ich glaube, dass ich die auch teilweise in der letzten Vorlesung schon gemacht habe oder gesagt habe. Nämlich, wenn wir mit einem endlich erzeugten Vektorraum anfangen und dann einmal eine Basis gefunden haben, dann wissen wir ab jetzt, wie viele Elemente Basen haben. Insbesondere haben die alle gleich viele. Und eine Möglichkeit, wie man das konkret formulieren kann, ist sowas wie, na, wenn ich jetzt in, sagen wir mal, R hoch 3 unterwegs bin und ich kenne eine Basis, zum Beispiel die aus den Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0 und 1, über R wohlgemerkt, dann weiß ich ab jetzt, dass alle Basen von R hoch 3 über R 3 Elemente haben. Und das ist natürlich super einfach, wenn dann jemand kommt und versucht, Ihnen eine Basis zu verkaufen mit 4 oder 5 Vektoren, dann wissen Sie sofort, dass das nicht seriös ist. So, oder 2. Dann haben wir vorher auch schon geklärt, dass dieser Satz uns dabei hilft, uns Arbeit zu sparen, wenn wir zeigen wollen, dass irgendwas eine Basis ist. Wenn ich nämlich weiß, wie groß Basen sind, dann kann ich diese Anzahl, diese richtige Anzahl, benutzen, um mir eine Basiseigenschaft zu sparen. Lineare Unabhängigkeit oder die erzeugende Eigenschaft reicht. Und diese feste Anzahl an Vektoren, die ich für eine Basis brauche, wenn ich einmal den Vektorraum und den Körper festlege und wenn ich weiß, dass es überhaupt eine endliche Basis gibt, diese feste Anzahl, die kriegt jetzt einen Namen und den haben Sie bestimmt auch schon gehört. Und das Wort wird auch sonst manchmal verwendet, auch in der Alltagssprache. Manchmal stellen sich mir dann so ein bisschen die Nackenhaare auf, aber da gewöhnt man sich dann halt dran. Aber Vorsicht, manche Menschen verwenden das Wort auch falsch. Das Wort ist Dimension. Wenn wir einen endlich erzeugten Vektorraum haben, dann hat der eine Dimension. Die Dimension ist definiert als die eindeutig bestimmte Anzahl von Vektoren, die wir brauchen in einer Basis. Und das heißt also, wenn Sie jemand fragt, welche Dimension hat denn der Vektorraum bla bla, dann ist Ihre Aufgabe hinzugehen, eine konkrete Basis zu finden, zu zählen, wie viele Elemente die hat, und dann wissen Sie die Dimension. Nach allem, was wir schon bewiesen haben. Oh, nein, ich möchte nicht neu starten. Und bitte auch nicht in 10 Minuten. Jetzt bitte nicht alle 5 Minuten fragen. Nein, ich gehe jetzt nicht in die Einstellung und mache das. Ich akzeptiere, dass er mich jetzt zwischendurch fragt. Es gibt übrigens auch unendlich erzeugte Vektorräume. Und dann sagt man, dass die unendliche Dimension über dem Grundkörper haben. Das kommt in dieser Vorlesung so gut wie gar nicht vor.
Mhm. Vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden, aber das heißt, dass die Dimension von R3 3 ist?
Ich freue mich über diese Frage und möchte Sie mitnehmen ins Beispiel, was ich vorbereitet habe. Also bitte Lesezeichen setzen und ich spreche Sie dann gleich an. Ich bleibe mal da drüben. War das mit der Tafel eigentlich zumutbar? So halbwegs? Okay, dann bin ich empfindlicher als Sie. Ist das die richtige? Ja, das ist die richtige.
Dann machen wir mal das weiter. Mit Beispielen zum Thema Dimension. Da steht auch schon die Notation dazu, das heißt, die können wir ja direkt benutzen.
Der hat
nachdenklich und ich finde ganz toll, dass Sie das hier sehen. Also Sie haben angefangen mit der Erzeugnis-Eigenschaft und haben überlegt, es geht so oder so. Und dann haben Sie vergessen, die zweite Basiseigenschaft noch nachzuprüfen. Und ich finde toll, dass das hier passiert ist, weil es nämlich wirklich einer der Standardfehler ist. Also danke, jetzt haben wir den einmal gemeinsam gemacht. Was für andere Argumente vielleicht noch?
Also ich würde auch so argumentieren, dass die leere Menge die eine Basis ist, aber ich würde dann als Dimension 1 sehen, weil die leere Menge auch ein Element ist.
Hat sie? Hat die leere Menge Elemente?
Achso, ja, aber sie ist Element.
Nö. Wäre der Name leere Menge gut, wenn da irgendwas drin wäre? Leere? So?
Warum? Ich habe jetzt so gedacht, dass die leere Menge ja auch Teil jeder
Potenzial. Teil Menge, aber nicht Element. Das ist ein Unterschied. Wenn ich zähle, wie groß eine Menge ist, also wie viele Elemente drin liegen, dann muss ich die Elemente zählen, nicht Teilmenge. Und die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge, auch von sich selber, aber kein Element. Die leere Menge hat null Elemente.
Auch gut, dass wir darüber noch mal reden.
Ja, denn es ist ja auch ein beliebtes Missverständnis. Wann gucke ich mir Elemente an, wann Teilmenge und was zähle ich da eigentlich? Ja, super. Ja, das ist toll, dass wir hier schon so ein paar Missverständnisse sehen. Noch mehr? Haben Sie noch was für mich? Ich finde das sehr überzeugend, das mit der Lernmenge. Null funktioniert, also die Menge, die nur Null enthält, funktioniert als Erzeugungssystem, aber nicht als Basis, denn diese Menge ist nicht linear unabhängig. Als Basis funktioniert nur die. Ich kann entscheiden, wie ich Vektoren schreibe. Und wenn ich entscheide, die Vektoren hier nicht als Tupel mit einem Einfach zu schreiben, sondern einfach als die Zahlen, die sie sind, dann kann ich das entscheiden. Bei Matrizen mache ich das manchmal. 1 x 1 Matrizen, die schreibe ich tatsächlich mit einer Klammer rum, um es abzugrenzen, aber sonst. Also bei 1 x 1 mache ich das nicht. Das ist ein guter Punkt. Das ist eine Notationsfrage. Was noch? Guck mal, ich habe Schade. Oh, ja, ein Beispiel habe ich noch. Weil wir gerade über Matrizen gesprochen haben. Ich schreibe eine Menge von Matrizen hin und behaupte, dass sie einen Vektorraum über R bildet. Wir haben das auch schon gesehen, deswegen glaube ich, dass es sie da nicht groß überzeugen muss. Aber die Frage ist, ob wir da die Dimension sehen können. Also gucken wir mal. Was für Fragen haben Sie noch zum Begriff der Dimension? Haben die Beispiele ein bisschen geholfen? So, gerade auch wenn es darum geht, wie man argumentiert, dass die Dimension irgendwas ist. Es reicht halt nicht, irgendwas zu zählen und dann eine gute Schätzung abzugeben, sondern man braucht schon ein Argument nach dem Motto, hier sehe ich eine Basis, ich zähle, wie viele Elemente drin sind und ich sehe noch
Hände. Ich fange mal bei Ihnen an.
Ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden, aber bei der Dimension ist es also so, dass man nur zählt, wie viele Elemente zu einem bestimmten oder zu einem aktuellen Zeitpunkt drin sind, weil wenn ich ja sagen würde, R hoch 3, da könnte ich ja jede Zahl von R einsetzen, das wären ja unendlich viele.
Genau, ich zähle nicht die Elemente im Vektorraum, das sind bei uns jetzt ganz oft unendlich viele. Ich zähle die Elemente in einer Basis. Ja, aber so zu zählen ist gefährlich. Also bitte nicht intuitiv rangehen nach dem Motto, ja, das sind 3 Einträge, also wird die Dimension 3 sein. Denn es könnte sein, dass es Einschränkungen gibt, dass eben nicht alle 3 Einträge möglich sind und dass eine Basis dann weniger als 3 Elemente hat. Ich werde Sie aufs Glatteis führen damit, weil das nämlich auch einer der beliebtesten Fehler ist. Man guckt drauf, hat eine Intuition und sagt irgendeine Zahl. Und das passiert auch im Alltag, dass Leute das dann falsch machen und das Wort Dimension so verwenden. Das ist aber nicht gerechtfertigt. Bitte immer gucken, finde ich eine Basis und wie viele Elemente hat die? Und was Sie beschrieben haben, so dieses Bauchgefühl, das kann einem helfen, um eine erste Idee zu haben und dann vielleicht auch eine erste Idee für Basisvektoren, aber bitte nie nur darauf basierend die Dimension angeben. Vielen Dank. Ich hatte hier irgendwo noch eine Meldung, ja. Genau, die Menge, die leere Menge enthält, ist nicht leer, sie enthält genau ein Element, nämlich die leere Menge. Aber unsere Basis ist die leere Menge selber, nicht die Menge, die leere Menge enthält, denn die leere Menge ist ja kein Vektor in dem Vektorraum. Man braucht eine Teilmenge davon. Aber das ist super, ich liebe diese nerdigen Details. Dankeschön. So, da hinten war noch eine Hand, ja. Sie kommen auf 3? Haben Sie eine Basis für mich mit 3 Elementen? Damit können Sie nicht alles basteln. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann schreiben Sie das auf für Jean-Luc und dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich Ihnen genau vorrechne, was für Elemente man mit den 3 Matrizen nicht erzeugen kann. Aber ich finde das toll. Danke, dass Sie probieren, es anders zu machen. Ich finde das gut. Ich habe noch mehr Hände gesehen. Sie sollten fragen, über welchen Körper? Wahrscheinlich meinen Sie über R, genau. Okay.
Und wenn wir dann eine Basis angeben, reicht das dann als Begründung oder müssen wir dann auch noch zeigen, dass die Basis überhaupt eine Basis ist?
Das Zweite. Okay. Ja. Wenn es keine ist, die Sie schon kennen, dann müssen Sie nochmal begründen, warum das eine Basis ist und dann sind Sie erst fertig. Okay. Ansonsten könnte nämlich das passieren, was wir gerade hatten, dass man drauf guckt, so ein Bauchgefühl hat, dann schreibt man irgendwas hin, was die richtige Anzahl Elemente hat, aber vielleicht übersieht man was und das, was man hingeschrieben hat, ist keine Basis. Ja. Genau. Ja, schön. Schön, tolle, wie immer halt hier. Tolle Rückfragen. Ich habe wieder extrem gute Laune. Und noch mehr, ja.
Wenn es keine Einschränkung geben sollte, also wenn man sich nur in einem R-Raum befindet,
R hoch N, N natürliche Zahlen, genau. Ja.
Kann man dann diesem Argument angehen, okay, es gibt so viele Einträge, also
ja.
Ja,
weil man die sogenannte Standardbasis benutzen kann, wo man immer einen Eintrag 1 hat und alle anderen 0. Da sieht man sofort, dass man N Elemente hat. Man kann die lineare Unabhängigkeit fast sehen. Also so weit, wie wir inzwischen sind, würde ich sagen, wir können das sehen. Und die erzeugende Eigenschaft auch. Das heißt, das kann man sofort ablesen und die hat man. Und wenn es keine weiteren Einschränkungen gibt, ist klar, dass das eine Basis bildet und dann kann man das so machen. Aber das ist halt was anderes, als zu sagen, es sind Tupel mit N Einträgen und deswegen ist die Dimension N. Ne, also würde ich sagen, ist nochmal ein Tick differenzierter, aber ja. Ja. Aber jetzt sind wir so in Fahrt, dass ich Lust habe, abgefahrene Beispiele mit Ihnen zu besprechen. Aber wir müssen ja weitermachen. Und deswegen kommen jetzt nicht abgefahrene Beispiele, sondern es kommt Lemma 4.13. Okay, den Kommentar habe ich gemacht. In Lemma 4.13 geht es um Folgendes. Da haben wir unsere Generalvoraussetzung wie die ganze Zeit und jetzt haben wir eine Teilmenge m von v, irgendeine Menge von Vektoren. Keine Voraussetzung, das ist wichtig an der Stelle, nur dass es eine Teilmenge ist. Das heißt, es darf die leere Menge sein, es darf auch alles sein, alle Vektoren aus dem Vektorraum. Und in Teil a steht, erstmal entziffern, was da steht, die Dimension des Teilraums, der von m erzeugt wird, ist höchstens so groß wie die Anzahl der Vektoren in m. Und da nicken jetzt Menschen, ja, genau, vielleicht finden sie das intuitiv, das heißt, sie haben auch eine Beweisidee, das ist schön. B. Falls die Menge M nicht irgendeine Menge ist, sondern linear unabhängig, dann ist diese Menge eine Basis für ihr eigenes Erzeugnis und dann weiß man auch die Dimension des Erzeugnisses, nämlich wirklich genau die Anzahl der Elemente in M. Heißt also, Sie haben eine obere Schranke für die Dimension und die obere Schranke wird angenommen, genau in dem Fall, wo die Menge M linear unabhängig ist. Das genau dann steht da nicht, aber das können wir uns gleich noch kurz überlegen. So, und jetzt freuen sich ein paar Menschen. Das freut mich. Dann beweisen wir das. Und vielleicht wollen Sie mir was zurufen, wie wir das beweisen wollen. Wir sind jetzt auf der rechten Tafel. Denn einige von Ihnen haben direkt so wissend geguckt. Darf ich das kurz feiern? Wir haben Mitte Dezember. Sie machen jetzt seit etwas mehr als 2 Monaten ernsthaft Mathematik. Und Sie sitzen hier und Sie gucken mich bei diesem ganzen Kram an, so, ja, passt. Wir haben eine Intuition, ich kann das. Hätten Sie das gedacht vor 2,5 Monaten? Also nur mal so, ne? Nur mal so, ja.
Diese Formel mit dem Kreis, wenn wir bei der Dimension für Matrizen als Verknüpfung hast, dann sind die Multiplikationen, dann sind wir ja immer von diesem
Zentrum. Ist es da noch ein Vektorraum?
Nicht über R.
Nicht über R. Die Frage ist, was wir mit der Multiplikation gewinnen. Wir können das machen, dann haben wir so eine zusätzliche Verknüpfung, aber an der Vektorraumstruktur ändert sich nichts. Insbesondere, genau, bleibt die Dimension 4. Man hat einfach nur eine zusätzliche Struktur, die ist auch durchaus interessant. Matrizen sind ganz tolle Wesen. Ja, nur dass uns die Multiplikation nicht dabei hilft, irgendwie eine kleinere Basis zu finden oder so. Das passiert nicht, aber es ist eine sehr interessante Frage. Schon wieder so eine Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. Das ist wirklich, das ist echt. Sehr außergewöhnlich. Lennart 4, 13. Okay. Beginnen wir mit Teil A. Die Leute, die sofort so wissend genickt haben, die können mir ja mal zurufen, was sie sich gedacht haben, warum das stimmt. Vielleicht kann ich daraus dann schon einen Zeiler machen als Beweis. Das ist nämlich wirklich kurz, deswegen verstehe ich auch, dass Ihre Intuition da so in die Richtung ging. Was haben Sie gedacht, warum das stimmt? Okay, dann sage ich mal, was ich denke. Ja.
Also in Satz 4.12 steht ja, dass jede K-Basis von V genau M Elemente hat. Jetzt könnte man darüber argumentieren.
Das N hing aber ja schon mit dem Vektorraum zusammen. Das war ja schon vorher da. Und hier haben wir sowas nicht. Das N ist jetzt sozusagen weg. Genau. Ansonsten, wenn wir schon eine Basis hätten, dann könnte man vielleicht gucken, ob man so argumentieren kann. Jetzt geht es leider nicht. Hier ist, was ich denke. M ist ja ein Erzeugnensystem für sein eigenes Erzeugnis. Also habe ich schon mal eins und das ist vielleicht minimal, vielleicht nicht, aber wenn ich es minimal mache und dadurch eine Basis bekomme, dann wird es höchstens kleiner. Das heißt, die Dimension kann höchstens so groß sein, wie die Anzahl der Elemente, die ich am Anfang hatte. Denn im schlimmsten Fall war das schon, im besten Fall war das schon ein minimales Erzeugungssystem und wenn nicht, habe ich halt noch was weggelassen. Das heißt, es liegt wirklich daran, dass Basen minimale Erzeugungssysteme sind. Und da könnte man die Definition einer K-Basis nehmen oder ich habe Lust, mich auf einen Satz zu beziehen, ich nehme mal 4,8. Ein Erzeugnissystem für das eigene Erzeugnis ist, folgt die Aussage aus Satz 4.8. Da steht ja, eine Basis zu sein ist gleichwertig damit, ein minimales Erzeugungssystem zu sein. Das heißt, M ist selbst eine Basis oder enthält eine. Und dann hat er halt weniger Elemente, deswegen wird die Dimension kleiner. Und dann kommt B. Naja, wir haben gerade gesagt, M ist ein Erzeugungssystem für sein eigenes Erzeugnis. Wenn M zusätzlich linear unabhängig ist, dann steht da ja, M ist selber eine Basis. Das heißt, die Anzahl der Elemente ist die Dimension. Das heißt, es steht da. Thank you. kann mich nicht mehr erinnern, ob ich in der letzten Linie an Algebra das auch schon so separat formuliert hatte oder ob ich dann die Idee hatte, dass ich das tun sollte. Ich möchte kurz kommentieren, warum das da so steht, obwohl man das Gefühl hat, man beweist gar nichts. Ne? Das war nicht so zweimal eine Zeile an der Tafel. Hä? Wieso schreiben wir das überhaupt auf? Der Grund ist der. Später argumentieren wir ganz oft mit solchen Teilmengen und dem, was die erzeugen. Und dann ist es jedes Mal so ein extra Satz oder zwei. Ach übrigens, wir kennen die Dimension davon oder wir haben so eine obere Schranke. Dann schreibt man das jedes Mal hin. Es ist jedes Mal dasselbe Argument. Und das vermeide ich jetzt, indem ich immer einfach auf Lemma 4.13 zeige. Es ist also wirklich nur so ein Standardargument, was in der Vorlesung so oft vorkommt, dass es sich lohnt, es einmal hinzuschreiben, damit man es zitieren kann und nicht jedes Mal wieder drüber nachdenken muss. Da sehe ich eine Frage.
Wie genau sind wir jetzt nochmal in Teil A drauf gekommen, dass die Aussage jetzt gilt? Also,
na, weil ein erzeugendes System immer ein minimales erzeugendes System enthält. Ich lasse halt im Zweifel das weg. Und dann wird es kleiner. Und deswegen steht der kleiner wieder. Das war es eigentlich nur. Hilft Ihnen das? Sehr gut. Was noch? Der nächste Satz ist so ähnlich. Der ist auch so, ja, das stimmt halt und wir schreiben das einmal hin, damit wir es zitieren können, aber der Beweis ist nicht besonders kompliziert. Also gucken wir das einmal hin. Moment, ich habe meine Notizen hier durcheinander gebracht. Satz 4.14. Das Thema ist da Basisergänzung und Teilreise. Und manche Leute nennen Aussagen dieser Art auch Basisergänzungssatz. Können Sie machen, wenn Sie möchten. Ich weiß dann wahrscheinlich, was Sie meinen. Und da haben wir wieder die Voraussetzung von vorher, so wie immer, alles ist endlich erzeugt. Und hier haben wir einen Teilraum von V. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass ich manchmal Klammern setze, um irgendwas lesbarer zu machen. Hier habe ich, als ich da gerade hingeschaut habe, nicht mehr verstanden, warum ich da diese Klammern um das V gesetzt habe. Das trägt, glaube ich, nicht zur Lesbarkeit bei. U ist einfach nur ein Teilraum von V. Die Klammern um das V, die sind irgendwie da, aber mir helfen sie gerade nicht. Die hätte ich genauso gut weglassen können. Und hier sind die drei Aussagen. Erste. U ist als K-Vektorraum selbst endlich erzeugt. In anderen Worten, wenn ich für den großen Vektorraum V ein endliches Erzeugungssystem finde, dann finde ich für jeden Teilraum auch eins. Und das ist sinnvoll, das einmal zu sagen, weil das nämlich sonst auch wieder sowas ist, was man jedes Mal, wenn man es braucht, neu begründen müsste. Und das nervt. Dann haben wir Aussage B. Jede K-Basis von diesem Teilraum U kann ich ergänzen zu einer K-Basis des großen Raums V. Das ist super wichtig. Das werden wir noch brauchen, wenn wir über Faktorräume reden. Und dann Teil C, und das folgt aus B, die Dimension eines Teilraums ist immer nur höchstens so groß wie die Dimension des großen Raums. Und das ist jetzt vielleicht auch wieder intuitiv. Klar, aber spätestens, wenn man sich dieses Ergänzungszeug überlegt hat, dann sieht man wirklich, warum das so ist. Satz 4.14 beweist sich also quasi selbst, wenn wir nur kurz hingucken. Und da bleibe ich hier. Dass V selber endlich erzeugt ist. Also hat V eine endliche Basis und die Anzahl der Elemente ist dann die Dimension und die sollte irgendeinen Namen haben. Ich nenne die mal M. Nach Voraussetzung hat V eine endliche K-Basis. Unabhängige Menge finde innerhalb von U, die endlich ist. Das reicht. denn das ist dasselbe wie eine Basis zu sein. Und jetzt muss ich mir irgendwie über die mir unabhängige Teilmenge von U Gedanken machen. Das mache ich für A. Wir zeigen, dass jede maximal linear unabhängige Teilmenge von U endlich ist. Und dann verwenden wir Satz 4.8, der sagt, dass maximal linear unabhängige Mengen Basen sind, also insbesondere Erzeugungssysteme, und dann ist automatisch U endlich erzeugt. Diesen Satz 4.8, den möchte ich die ganze Zeit feiern. Jetzt ganz toll. Schauen wir in U hinein und suchen dort nach linear unabhängigen Mengen. Ich möchte Ihnen eine sehr naive Frage stellen. Wenn ich eine Teilmenge in U betrachte und wenn die in U linear unabhängig ist über K, ist die dann auch in V linear unabhängig über K? Oder ändert sich da irgendwas, je nachdem, ob ich in den Teilraum umgucke oder im großen Vektorraum V? Was haben Sie da für eine Intuition zu? Ja, und schön, dass Sie so argumentiert haben, denn das ist der gleiche Körper, das ist an der Stelle tatsächlich wichtig. Also wenn ich linear unabhängig bin, in U heißt es ja, über K in U, heißt es ja, die einzige Möglichkeit, den Nullvektor in U darzustellen, ist mit lauter Nullen als Koeffizient aus dem Körper K. Aber der Nullvektor in U ist ja der gleiche wie der Nullvektor von V, das heißt, dann habe ich auch lineare Unabhängigkeit in V. Und wir wissen doch in V, wie groß linear unabhängige Mengen Münzen sein können, oder? Das haben wir doch schon geklärt. Die Größe linear unabhängiger Mengen ist durch die Dimension beschränkt. Das heißt, in U gilt das auch. Und das heißt, in U sind alle linear unabhängigen Mengen endlich. Und deswegen auch alle maximal linear unabhängigen. Dann sind wir fertig, wir müssen überhaupt nichts mehr machen. Aber es war wichtig, sich einmal zu überlegen, dass lineare Unabhängigkeit in U und in V dasselbe bedeutet. Das war 4.12, Satz 4.12 und es war Teil D. Ich frage jetzt das Argument nochmal durch, quasi aus der anderen Richtung drauf gekommen, in der Hoffnung, dass das dann hilft. Ein paar Leute gucken mal skeptisch. Also ich habe jetzt die Dimension n von V. Jetzt benutze ich Satz 4.12d und weiß, dass Mengen mit n plus 1 oder mehr Elementen linear abhängig sind. Oder in anderen Worten, linear unabhängige Mengen in V haben höchstens n Elemente. Dann haben wir dem, was wir gerade besprochen haben, linear unabhängige Mengen in U auch höchstens n Elemente. Also können wir bei maximal linear unabhängigen Teilmengen beschränken, wie groß das sind, und wo sind die endlich. Und das war's. Fühlt sich zu einfach an irgendwie, ne? Geht Ihnen das auch so? Dass Sie denken, wir haben jetzt die ganze Zeit so schwieriges Zeug gemacht und jetzt geht das alles immer so in ein, zwei Zeilen. Ja, das liegt daran, dass wir schon so viel wissen. Deswegen habe ich gerade mal darauf hingewiesen, wir machen das erst seit gut 2 Monaten, aber wir wissen schon richtig, richtig viel. Das war Teil A. Jetzt kommt Teil B. Es sei denn, Sie haben zu Teil A noch Fragen. Wollen Sie da noch irgendwas genauer wissen? Okay, dann sind wir bei B. Naja. Meine Intuition sagt großer Austauschsatz. Ich fange mit einer Basis von U an. Das ist eine linear unabhängige Menge. Dann tausche ich die rein in eine Basis von V und habe eine Basis von V. Und habe ergänzt. Fertig. Thank you. Basis B von V habe und hier habe ich eine Basis C von U. U ist ja, also die stelle ich mir kleiner vor, weil U ein Teilraum ist, aber weiß ich natürlich nicht. Und jetzt sagt ja der Austauschsatz, ich kann diese linearunabhängige Menge C in B reintauschen. Und dann muss ich halt irgendwas anderes rauswerfen. Aber wenn ich getauscht habe, dann habe ich ja hinterher eine neue Basis für den Vektorraum, wo C drin liegt. Das heißt, dann enthält eine Basis für V eine von U. Und die Vektoren, die jetzt noch da sind, das sind sozusagen die, mit denen ich ergänzt habe. Und C folgt daraus. Denn wenn ich durch Ergänzen zu einer Basis von V kommen kann, dann heißt es ja, ich kann vorher nicht mehr Vektoren gehabt haben als hinterher. Das heißt, die Anzahl der Basisvektoren eines Teilraums ist immer nach oben beschränkt durch die Anzahl der Basisvektoren im großen Raum. Und wenn ich sage der Basisvektoren, dann meine ich in einer gegebenen Basis. Ich sage nicht, dass es nur eine Basis gibt. Es gibt viele im Allgemeinen. Ich glaube, das einzige Beispiel, was mir überhaupt einfällt, wo es nur eine Basis gibt, ist der Nullraum mit Basis die leere Menge. Ansonsten sehe ich immer viele. Ah, nein, stimmt nicht ganz. Körper mit zwei Elementen als Vektorraum über sich selber. Aber ich glaube, dann hört es auf. Rabbit Hole. Fragen? Zu diesem Satz, der nochmal so ein paar wichtige Folgerungen aus dem Austauschsatz zusammenfasst. Und natürlich üben wir das auch. Teilraum hernehmen, Basis umschreiben, konkret ergänzen. Gucken wir nochmal ins nächste Beispiel. Ich kann Ihre Gesichtsausdrücke gerade nicht so gut deuten. Also schauen wir ins nächste Beispiel, vielleicht werden die Gesichtsausdrücke dann klarer und vielleicht haben Sie dann noch mehr Fragen. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein, es ist bald Weihnachten Gesicht. Ja. Höchstens, also vielleicht nicht echt weniger, es könnten genauso viele sein, aber dann wäre U schon der ganze Raum. Aber auf jeden Fall können es nicht mehr sein, denn wenn es mehr wären, könnte ich ja nicht reintauschen, dann wäre nicht genug Platz. Ergibt es Sinn?
Ja.
Sehr gut, danke. Dann schauen wir jetzt das Beispiel an. Beispiel 15. Da haben wir den R-Vektorraum RF3, den wir uns schon häufig angeguckt haben und bei dem wir schon wissen, dass er Dimension 3 hat. Und die Basis, die da steht, die ich E genannt habe, E wie Einheitsvektoren, die wurde ja vorhin auch schon als Beispiel angegeben für eine Basis, bei der man sofort sieht, dass es eine ist und wo man einfach zählen kann, 3 Vektoren, also Dimension 3. Okay, und jetzt möchte ich einmal dieses Basisergänzungsspiel spielen, indem ich nämlich mit einer linearunabhängigen Menge anfange. Die besteht aus den Vektoren 1, 2, 0 und minus 1, 0, 0. Ist die lineare Unabhängigkeit okay? Sonst sagen Sie schon lüg. Jetzt können wir das Lemma von vorher verwenden. Wenn ich eine linearunabhängige Teilmenge habe, dann hat das Erzeugnis als Dimension genau die Anzahl der Vektoren. Das heißt, wir zählen hier, m hat 2 Vektoren. Die Dimension des Erzeugnisses von m ist also 2. Und dieses Erzeugnis nenne ich u. Dann wird es also einen schönen zweidimensionalen Teilraum von v. Und wenn ich das Erzeugnis einer linearunabhängigen Menge betrachte, dann ist die linearunabhängige Menge, mit der ich angefangen habe, automatisch eine Basis. Also ist die Menge m eine Basis für diesen Teilraum u. Und jetzt sagt unser Basisergänzungsgedöns, ich kann m nehmen und kann m ergänzen zu einer Basis des großen Vektorraums v. Und wir wissen auch, wie viele Vektoren noch fehlen, oder? Wie viele Vektoren fehlen, wenn ich diese Basis m von u ergänzen möchte zu einer Basis von v? Nach wie vielen Vektoren muss ich da suchen? Da zeigen mir jetzt Menschen so etwas gelangweilt. Ja? Genau, denn die Dimension von U ist 2, die Dimension von V ist 3, da fehlt ein Vektor. Das ist gut zu wissen, bevor man lossucht. Okay, und je nachdem, wie Sie so drauf sind und wie Ihre Intuition funktioniert, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie da vielleicht drauf gucken und wie Sie vielleicht nach Vektoren suchen. Ich habe hingeschrieben, was ich mir überlegt habe. Ich habe nämlich gesehen, dass bei den Vektoren, die in M liegen, an der letzten Stelle eine 0 steht und dass ich deswegen Vektoren, bei denen hinten was anderes als 0 steht, nicht erzeugen kann mit den Vektoren aus M. Das heißt, es fehlt auf jeden Fall, um ganz V zu erzeugen, irgendein Vektor, wo hinten der letzte Eintrag von 0 verschieden ist. Und dann war meine Idee, man könnte es ja mal mit 0, 0, 1 probieren. Das heißt, man kann jetzt diese Ergänzungsidee benutzen. Ich ergänze um den Vektor 0, 0, 1 und bekomme dann hoffentlich eine Basis für V. Man könnte aber auch die Austauschidee benutzen, indem man die Basis E nimmt vom Anfang und dann schaut, wie man die Vektoren aus M da reintauschen kann. Das wäre eine andere Möglichkeit, das zu machen. Naja, und dann rechnet man halt irgendwie nach, dass diese neue Menge B, die aus 1, 2, 0, minus 1, 0, 0 und 0, 0, 1 besteht, wirklich linear unabhängig ist. Das ist eine Möglichkeit zu sehen, dass es eine Basis ist, denn die Anzahl der Elemente 3 ist ja schon richtig. Oder was noch einfacher ist sogar, man überzeugt sich, dass diese Menge V erzeugt. Einfach weil der eine Vektor dann noch fehlt, hinten, 0 und 1, genau das abdeckt, was man da braucht. Und auch da, ich habe jetzt geschrieben, probieren Sie einfach mal aus, was schneller geht. Geht es schneller zu zeigen, dass diese dreielementige Menge V erzeugt, oder geht es schneller zu zeigen, dass die Linie unabhängig ist? Das ist dann ein bisschen Geschmackssache und wie Sie rechnen. Aber auf jeden Fall reicht eine der beiden Eigenschaften, denn es sind drei Vektoren. Ist irgendwas klarer geworden? Ist irgendwas unklarer geworden? Möchten Sie irgendwas fragen? Ja.
Ich wollte nochmal fragen nach einem Beispiel. Also könnt ihr auch eine Podcast-Folge machen, wie man zeigt, dass ein erzeugendes System wirklich eins ist, also den ganzen Raum erzeugt.
Ha, ja. Und möchten Sie gerne quasi verschiedene Geschmacksrichtungen von erzeugenden Systemen sehen? Also, okay, Beispiele für erzeugende Systeme. Haben Sie irgendeinen Lieblingsvektorraum, in dem Sie das gerne sehen wollen?
R3.
Mache ich als Podcast-Folge, total gerne. Noch mehr Wünsche, wenn wir schon dabei sind? Ist das eine Hand? Nee, da wird nur gestikuliert. Okay, ja, da. Nochmal? Wenn Sie mir den Vektorraum einmal richtig aussprechen, mache ich das gerne. Anstelle von R hoch 3 meinen Sie?
R hoch N.
Danke, mache ich. Na klar. Kann ja verschiedene Schwierigkeitsgrade einbauen. Mache ich gerne. Noch mehr? Noch mehr Wünsche? Sie dürfen sich erst wünschen, es ist doch bald Weihnachten. So, Faktorräume. Faktorräume, haben wir länger nicht mehr darüber gesprochen. Wir hatten uns die Veranschaulichung angeguckt in R Quadrat und R hoch 3 mit verschobenen Graden, die durch den Ursprung gehen. Und generell kann man sich das vorstellen wie verschobene Teilräume. Das ist eigentlich immer eine gute Intuition, wenn man damit anfängt. Mit all dem Zeug, was wir jetzt schon bewiesen haben, können wir einigermaßen schmerzfrei, es ist ein bisschen rechnen, aber es ist nicht schlimm, eine Dimensionsformel beweisen für Faktorräume. Diese Dimensionsformel ist ganz toll. Und es gibt viele Beweise, aber mir fallen immer zuerst zwei sehr unterschiedliche ein. Und deswegen kann ich hier mal kurz einen philosophischen Diskurs eröffnen, nämlich zu der Frage, wann Beweise eigentlich schön und sinnvoll und weiterführend sind. Denn es gibt so Leute, die sagen, bei Beweisen kürzer ist immer besser. Und ich stimme nicht zu, ausdrücklich. Denn es gibt Beweise, die sehr kurz sind, aber bei denen man nichts lernt. Und hier, bei dieser Dimensionsformel, da werden Sie in dieser Vorlesung zwei sehr unterschiedliche Beweise sehen, mindestens. Der eine kommt jetzt, der ist ein bisschen rechenintensiv, aber man sieht wirklich ganz genau, was passiert. Das heißt, da steckt auch eine Bastelanleitung drin. Und ich persönlich finde das an dieser Stelle der Vorlesung super, das so zu machen. Ich hätte mit der Dimensionsformel warten können bis später und dann hätte ich die so mit einer Zeile ganz elegant beweisen können. Das ist toll und wirklich wunderschön, man sieht aber nicht so richtig, was passiert. Und ich finde, Sie sollten beides sehen. Ich finde, Sie sollten einmal den technischen Beweis sehen mit der Bastelanleitung. Und Sie sollten auch den schönen, eleganten Beweis sehen und irgendwie feiern, wie kurz und elegant es geht. Aber sich hier für eins zu entscheiden, würde ich irgendwie seltsam finden. Da hätte ich das Gefühl, ich enthalte Ihnen was vor. Und vielleicht haben Sie Lust, selber darüber nachzudenken, was Sie eigentlich glauben, was so ein Beweis soll, abgesehen davon, dass man damit zeigt, dass irgendwas wahr ist. Was für andere Funktionen kann ein Beweis darüber hinaus noch haben? Wie ist da Ihre Vorliebe? Wie nehmen Sie das in dieser Vorlesung wahr? Wie ist es vielleicht in anderen Vorlesungen? Ich finde das interessant und mich interessiert da auch wirklich Ihre Meinung, denn Sie beginnen jetzt ja gerade erst so den Weg in die Mathematik und haben da bestimmt eine andere Sicht drauf als ich zum Beispiel. Was sagt uns die Dimensionsformel für Faktorräume? Naja, Erstmal sind unsere Voraussetzungen so wie immer. V ist insbesondere endlich erzeugt. Und jetzt habe ich einen Teilvektorraum U, also einen K-Teilraum von V. Ich habe Namen für die Dimensionen. Die Dimension von V soll wieder N sein, so wie irgendwie immer. Und die Dimension von dem Teilraum U soll K sein. Und ich sage nichts darüber, wie die sich zueinander verhalten. Wir wissen, K ist keiner gleich N, ansonsten wissen wir nichts. Und jetzt geht's los. Ich nehme mir Vektoren her, B1 bis Bn von V. Die sollen paarweise verschieden sein. Und die sollen so sein, dass wenn ich die ersten K davon rausgreife, dass die dann eine Basis für U bilden. Und das ist möglich, weil die Anzahl stimmt. Außerdem sollen die alle zusammen eine Basis für V bilden. Das heißt, im Vorfeld habe ich quasi einmal Basisergänzung gemacht. Stellen Sie sich vor, ich habe mir eine Basis für U gesucht, habe die ergänzt zu einer Basis von V und habe das dann so hingeschrieben, dass die ganze Notation schön ist. Und jetzt kommt's. Wenn ich jetzt den Teilraum U um die Basisvektoren verschiebe, die nicht zu U gehören, also bk plus 1 bis bn, dann kriege ich eine Basis für den Faktorraum. Das heißt, da steht wirklich eine Bastelanleitung. Wenn wir eine Basis für einen Faktorraum basteln wollen, dann machen wir das mit Basisergänzung und nehmen dann zum Verschieben die Vektoren, die nicht aus dem ursprünglichen Raum kommen, also die anderen. Wenn wir mit denen verschieben, dann kriegen wir eine Basis für den Faktorraum. Und dann können wir insbesondere die Dimension des Faktorraums ausrechnen. Das ist nämlich dann einfach die Dimension vom ursprünglichen Raum minus die Dimension von dem Raum, mit dem wir angefangen haben. Das ist alles total logisch. Und warum funktioniert's? Na, da müssen wir jetzt wirklich noch einmal zu Fuß Basiseigenschaften nachrechnen, also erzeugende Eigenschaft und lineare Unabhängigkeit. Das sind die Rechnungen, die wir machen. Ansonsten steckt da nichts drin. Das ist nur geschickte Notation. Und man muss vielleicht die Idee haben, es so zu machen. Ja. Da fehlt der Index K. Das ist ein Teilraum. Da fehlt der Index K. Das werde ich gleich an die Tafel schreiben, wenn wir den Beweis anfangen. Ich traue mich nicht, das hier zu machen, weil ich nicht glaube, dass der Platz reicht. Genau. Ich werde mal da drüben wischen und ja, als erstes werde ich hinschreiben, dass da dieses K fehlt. Dankeschön für den Hinweis. Ja, genau. Wischen erst.
Bitte überlegen Sie, ob Sie noch irgendwas wissen wollen, bevor wir mit dem Beweis starten. Denn der Beweis kann wirklich nur in Anführungsstrichen rechnen.
Schon gedacht, dass da Feierabend ist. Fällt Ihnen noch was ein, bevor wir anfangen?
Für k gleich 0 wäre das ja dann der Vektor b 0, aber es gibt hier kein Vektor b 0. Das wäre die leere Menge. Ist es dann die Formulierung, die ein bisschen schlecht ist, oder ist es dann?
Das ist in der Notation mit enthalten. Wenn ich Indizes hernehme, die auch 0 sein dürfen, das steht ja extra da,
genau.
Dann stehen sozusagen gar keine Vektoren da. Das ist eine Notationskonvention. Eine Basis für U wäre dann ja die leere Menge, dann habe ich einfach gar keinen Vektor. Aber alles, was da steht, stimmt trotzdem.
Aber dann wäre ja, also Sie haben ja trotzdem den Vektor bk, der dann b0 wäre.
Nee, den gibt es nicht. Wenn k 0 ist, dann gibt es diesen Vektor nicht, denn die Nummerierung beginnt bei 1. Dann kann es nichts geben mit einem Index, der kleiner ist.
Okay.
Das heißt, dann ist die Basis, mit der ich anfange, die leere Menge. Und ich verschiebe mit allen Vektoren b1 bis bn. Das heißt, der Faktorraum hat die gleiche Dimension wie v selber.
Okay.
Ja, aber gut, dass Sie nachfragen nach diesem Spezialfall. Nein, habe ich nicht.
Comentarbox. ist die Menge B1 bis BK die leere Menge und U plus B1 bis in U plus Bn ist eine K-Basis des K-Programms. Das heißt, es ist damit abgedeckt in der Notation. Es sieht nur komisch aus, wenn man sich erstmal fragt, hey, es gibt ja keine B0. Stimmt, gibt es nicht. Das ist mein kleiner Kommentar raus. Und das wird oft so sein, dass ich bei der Notation die 0 auf diese Art und Weise mitdenke, also die Dimension 0. Und immer dann, wenn Sie das nicht sofort klar haben, und jetzt, dann bitte immer gerne nachfragen, denn zumindest mündlich kann ich diese Art Kommentar dann immer noch einmal machen, damit es klar ist. Und da, wo ich es wichtig finde, schreibe ich es noch einmal. Was haben wir eigentlich wirklich zu tun? Naja, wenn wir ausgerechnet haben, dass diese komische Menge, die da steht, also diese verschobenen U's, eine Basis bildet für den Faktorraum, dann folgt die Dimensionsformel daraus, denn wir sehen ja, dass die Anzahl der Vektoren stimmt. Also beweisen wir die Formel, indem wir die Aussage davor zeigen. Das heißt, wir müssen einmal für diese Menge von verschobenen Teilräumen zeigen, dass sie den Faktorraum erzeugt und dass sie linear unabhängig ist. Vielleicht möchte ich die Menge irgendwie bezeichnen. Ja, ich mache mal so ein Skript M daraus, weil wir im Faktorraum sind und ich irgendwie Hemmung habe, die gleichen Buchstaben zu benutzen. Das heißt, Skript M, die Menge U plus B plus 1 bis hin zu U plus Bn. Wir zeigen, und zwar wirklich zu Fuß, denn wir haben hier keine Möglichkeit, irgendwas zu vereinfachen. Wir zeigen wirklich zu Fuß, dass Skript M eine Basis für den Faktorraum ist. Und ich schreibe gleich wieder größer. Wie zeigen wir, dass etwas eine Basis ist? Na, indem wir uns erinnern, wie eine Basis definiert ist, nämlich als linear unabhängiges Erzeugungssystem. Das sind zwei Eigenschaften, die wir getrennt nacheinander beweisen und ich möchte gerne mit der linearen Unabhängigkeit anfangen. Okay, irgendein Nullvektor muss da rumlaufen. Wenn wir jetzt irgendwie jetzt Linearkonversion hinschreiben, ich wünsche uns jetzt schon allen viel Spaß. Was ist denn der Nullvektor überhaupt? Ja, im Faktorraum haben wir einen Nullvektor, den schreibe ich auch einfach so hin. Null im Faktorraum. Aber für die, die schon irgendwie gut mitdenken können bei Faktorräumen, die wissen jetzt schon, dass das der Teilraum U ist. Der Teilraum U ist die Null im Faktorraum V, also U. Jetzt brauche ich Koeffizienten. Ich habe da oben diese Leute, also werde ich die Koeffizienten angleichen, sodass man sieht, was für ihn gehört. Und die heißen, glaube ich, der Lambda. Ja. Sein Lambda, Index k plus 1, bis hin zu Lambda Index n aus k so. Das gilt, und jetzt gönne ich mir da mal den Platz. Gesundheit. Die Null im Faktorraum soll das gleiche sein wie die Linearkonversion aus diesen Elementen aus Skript M mit diesen Vorfaktoren. Also Lambda k plus 1 mal U plus B k plus 1 und so weiter. Und ich verwende jetzt die normalen Zeichen für Skalarmultiplikation und Addition und nicht irgendwelche Kringel oder Kuller plus oder Gedöns, in der Hoffnung, dass es für Sie in Ordnung ist. Aber ich setze Klammern, damit man unterscheiden kann, was die Skalare sind und was die Vektoren sind. Die Vektoren im Faktorraum sind ja genau diese verschobenen Teilräume. Gut, wie funktioniert die Verknüpfung im Faktorraum? Skalarmultiplikation funktioniert so, dass man den Skalar vor den Repräsentanten schreibt und Addition funktioniert so, dass man Repräsentanten addiert. Also kann ich jetzt alles, was da auf der rechten Seite steht, irgendwie zusammenfassen. Mach's mal so. U. Los. Und jetzt fasse ich dieses ganze Repräsentantengedöns zusammen. Als Summe. I log von k plus 1 bis n. Und dann
immer diese skalaren Vielfache mit diesem Repräsentanten direkt zusammen und schreibe das alles in eine große Summe. Dann merke ich mal W. Wenn ich alles ausgerechnet habe, dann ist die Summe, die dann entsteht, der neue Repräsentant. Und ich habe gerade gesagt, nur im Faktorraum ist einfach der Teilraum U. Das heißt, der Nullvektor im Faktorraum wird repräsentiert von allen Vektoren, die schon in U drin liegen. Dementsprechend weiß ich jetzt, dass dieses ganze Zeug hier in U liegt. Überall steht 0 davor. Aber es sieht dann so aus, als würde man verschiedene Vektoren nutzen.
hast jetzt nicht mehr vor dem Gut. Mal gucken, ob wir da noch mehr hinschreiben können. Die Erzeugungseigenschaft. Da muss ich mir jetzt also irgendwie überlegen, dass ich jeden Wechsel aus Chromosom U mit den Leuten aus Skript M darstellen kann, als Linearkombination. Von hier aus. Ich nehme einen Wechsel her. Da drüben habe ich ja auch schon eine Bezeichnung genommen, U plus kein V. Das nehme ich jetzt auch mal so her. U plus kein V aus dem Faktorraum. Belief. Ich habe auch eine Basis von V, richtig? B1 bis Bn. Und der Witz bei der Basis ist, dass ich jeden Vektor mit der Basis darstellen kann, als Linearkombination. Also kann ich mir doch jetzt dieses kleine V schnappen und kann es in der Basis, die ich habe, darstellen, richtig? Das heißt, ich benutze B1 bis Bn, brauche irgendwelche Koeffizienten und dann kann ich das kleine V damit darstellen. Und in dem Moment, wo ich das hingeschrieben habe, vermutlich werden Sie schon sehen, wie der Hase läuft. Ich nenne die Leute mal Delta, in der Hoffnung, dass sie meine Deltas lesen können. Da hat die Namen. Nö. War B1 bis Bn eine K-Basis und V ist. Existieren Elemente und die heißen jetzt Delta 1 bis Delta n aus K. So, dass ich V als Linearkombination mit dem schreiben kann. Das heißt, V ist Delta 1 bis B1 bis Delta n. Ich hoffe, dass meine Deltas schon verlinkt sind, damit man sich auch ein bisschen unterscheiden kann. So. Und jetzt starren wir drauf und wir denken wieder an das Bild da drüben. Die ersten Bs gehören zu U. Das heißt, hier vorne ist so ein Stückchen, was in U liegt. Und der Rest gehört dann zu diesen Vektoren da hinten. Aber das sind doch genau die Repräsentanten aus der Menge Skript M. Das heißt, jetzt ist U plus kein V. Da mache ich quasi das, was ich da drüben vorhin erklärt habe, mit der Linearkombination rückwärts. Das heißt, ich schreibe V jetzt in dieser Linearkombination hin. Das ist jetzt U plus Delta 1 V1 plus und so weiter, Delta 1 Vn. B1, Entschuldigung, B1. Bn, so heißen meine Basisvektoren. Und die ersten Leute bis hin zu bk, die werden mitsamt ihren zwei Namen davor quasi vom U verschluckt. Dann steht da also noch U plus Delta k plus 1 mal b k plus 1 plus und so weiter Delta n mal bn. Und als Erläuterung, warum ich die verschluckt habe hier vorne, schreibe ich einfach mal hin, dass das in U liegt. Denn B1 ist BK, kommen ja aus U und dann liegen Linearkombinationen aus denen auch in U. Das heißt, es liegt alles schon vorne in den Teilen. Und jetzt gucke ich mir an, was wir vorhin gerechnet haben und rechne das rückwärts. Das hier ist nichts anderes als die Summe, die läuft von K plus 1 bis N über die Räume, oder die verschobenen Teilräume, sollte ich sagen, Delta I mal U plus BI. Und das ist doch offensichtlich eine Linearkombination mit Koeffizienten aus K in der Menge Skript M. Ha, fertig. Das heißt, das Skript M ist wirklich ein Erzeugungssystem. Ich kann jedes solche Element U plus klein V schreiben als Linearkombination mit den Leuten aus Skript M. Und davor haben wir die Linearunabhängigkeit gemacht, also ist das wirklich eine Basis. Und wir haben es zu Fuß hingeschrieben, so richtig. Das heißt, Sie können damit jetzt in Zukunft basteln. Wenn ich Ihnen sowas gebe, also einen konkreten Raum und einen konkreten Teilraum, dann können Sie mir konkret ein Sternchen. Was kommt ihr denn? Sternchen eigentlich?
Und Sie können ja dann später selbst entscheiden, wenn Sie noch einen zweiten Beweis für die Formel sehen, was Sie schöner oder hilfreicher finden. Jetzt erstmal gucke ich, ob ich dazu noch was sagen wollte, außer dem, was ich schon gesagt habe. Das ist noch mal ein bisschen elaborierter. Ja, genau, wenn wir dann Homomorphismen und sowas angucken. Ja. Das Kapitel ist fast zu Ende. Kapitel 4. Es ist wirklich fast zu Ende. Das einzige Thema, was ich noch angucken möchte, weil wir das später brauchen, ist das Thema Summen von Teilräumen. Und auch da ist es wieder so, dass man so Dimensionsformeln beweisen kann. Also dass man sich überlegen kann, wenn man jetzt den Vektorraum als Summe von zwei Teilräumen schreiben kann, wie kann man aus den Dimensionen der Teilräume dann die Dimension des großen Raums berechnen oder irgendwie sowas. Und ich zeige mal zuerst den Satz, zu dem wir hinwollen. Und dann zeige ich nochmal das Hilfslemma, damit wir vielleicht auch glauben, dass es sinnvoll ist, das Hilfslemma zu zeigen. Und zur Orientierung für Sie, weil wir dann irgendwann die zweite Klausur schreiben, wenn Sachen so eine Bezeichnung haben wie Hilfssatz oder Hilfslemma, dann sind das häufig technische Resultate, in denen irgendein Argument stattfindet, das wir zwar brauchen, aber das ich für nicht so grundlegend halte, dass wir es ständig in der Vorlesung verwenden und man es unbedingt kennen muss. Und das heißt, nach sowas frage ich in der Klausur nicht. Nur so als Bemerkung nebenbei. Was ist der Satz, zu dem wir hinwollen? Hier steht er, 4.18, das ist die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Das heißt, da fängt man an mit einem großen Vektorraum V, der endlich erzeugt ist, bla bla bla. Dann hat man zwei Teilräume, U und W, und man betrachtet die Summe. Die Summe ist selber auch wieder ein Teilraum, und der wird gegeben durch alle kleinen Summen von allen kleinen Vektoren in U und W. Und wenn man so einen Teilraum hat, dann möchte man ja vielleicht die Dimension ausrechnen. Wir wollen das manchmal. Und dann ist gut, wenn man eine Formel hat und nicht immer zu Fuß eine Basis suchen muss. Und die Formel geht so. Die Dimension von so einer Summe ist die Summe der Einzeldimensionen minus die Dimension des Durchschnitts. Die Idee dabei ist, dass wenn man so eine Summe betrachtet, dass es dann ja sein kann, dass es Vektoren gibt, die in den beiden Teilräumen drin liegen und so, dass man dann quasi den Durchschnitt doppelt zählt, wenn man sich die Dimensionen anguckt. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber dieses Doppelzählen ist eben nicht ganz so intuitiv, wie man denkt. Man muss sich das einmal überlegen. Das heißt, man muss einmal wirklich so ausfummeln, wie man für die Summe U plus W tatsächlich eine Basis basteln kann aus Basen von U bzw. W. Und das ist so ein bisschen fummelig und ein bisschen technisch. Und das ist der Grund, warum wir uns dieses kleine Hilfslemma davor anschauen, Lemma 4.17. Schauen wir es also jetzt an im Kontext des Satzes, den wir eigentlich beweisen wollen. Und das funktioniert so. Wir haben zwei Teilräume U und W von V. Alles ist endlich erzeugt, so wie immer. Wir wissen, dass der Durchschnitt von U und W dann auch ein K-Teilraum ist. Und wir haben uns ja vorhin überlegt, dass man, wenn man weiß, dass der große Vektorraum endlich erzeugt ist, dass dann auch alle Teilräume endlich erzeugt sind. Das heißt, wir finden für diesen Durchschnitt U geschnitten W eine endliche K-Basis. So eine nehmen wir uns her, die nennen wir B. Und dann überlegen wir uns, U geschnitten W ist ja ein Teilraum von U und von W. Das heißt, wir können jetzt in zwei Richtungen Basisergänzung machen. Wir können mit dieser Basis B anfangen und können zu einer Basis von U ergänzen, das ist die eine Richtung. Und wir können zu einer Basis von W ergänzen, das ist die andere Richtung. Und dann kriegen wir Basen B1 von U und B2 von W. Das schreit nach einem Bild. Irgendwann. Mal gucken, ob heute oder nächste Woche. Und jetzt guckt man sich bei einer der Basen an, was übrig bleibt, wenn man B rauswirft. Das reicht, wenn man es auf einer Seite macht. Und dann ist der Witz, wenn man die andere Basis nimmt und diese restlichen Vektoren und das vereinigt, dann kommt eine linearunabhängige Menge raus und das wird dann später so ein Kandidat. Und wenn man dann zählt, wie viele Elemente drin sind, dann kommt man genau auf unsere Dimensionsformel. Das ist so ein bisschen der Witz. Ich werde jetzt schauen, ob es da einen Teil im Beweis gibt, den wir jetzt noch gemütlich machen können. Und ob ich vielleicht ein schönes Bild malen kann. Denn da ist ja noch eine Tafel frei, ne? Die können wir eigentlich noch vollschreiben. Ich bin mal mutig. Und jetzt muss ich ja sowieso gleich einmal hier umschalten. Dann kann ich ja vielleicht da drüben eine Skizze machen, ohne zu wissen, ob die hilfreich ist.
sich in B und dass man das dann zusammenpuzzelt mit B1 und dann ist der Gedanke, kriegt man Linear oder Linear. Und wir werden ja später sehen, hoffentlich sogar eine Basis für Linear. Ich weiß nicht, ob das Bild ein bisschen geholfen hat, aber hoffentlich, vielleicht. Und jetzt kommen wir zu den technischen Details. Spezialfälle. Was könnte denn hier so los sein? Es könnte sein, dass ungeschnitten B der Nullraum ist. Dann ist B die leere Menge. Das heißt, wenn ich aus B2 B rauswerfe, dann habe ich immer noch B2. Und dann haben ja auch U und B außer dem Nullvektor nichts gemeinsam. Das heißt, dann kann ich sofort sehen, dass diese neue Menge M, also B1 vereinigt mit B2, linear unabhängig ist. Da habe ich nichts weiter zu tun. Genauso, wenn U der Nullraum ist oder wenn B der Nullraum ist. Dann habe ich da jeweils als Basis die leere Menge und dann passiert hier nichts Interessantes. Das heißt also, dass wir, wenn wir jetzt anfangen zu beweisen, davon ausgehen dürfen, dass die Räume, die wir uns angucken, nicht der Nullraum sind. Zumindest U und B. Also beim Durchschnitt, da können wir nochmal gucken, aber U und B, wenn da irgendwas der Nullraum ist, ist es langweilig, dann ist ja B1 bzw. B2 einfach die leere Menge. Falls U oder B der Teilraum, der nur aus dem Nullvektor besteht, sind, dann ist die eine Basis die leere Menge oder halt die andere. Und dann ist da nichts Interessantes zu zeigen, dann stimmt das mehr. Hernehmen kann. Ansonsten wäre es die leere Menge, dann könnte ich mir keine Elemente hernehmen, das wäre dann irgendwie blöd. Das heißt, für die Bezeichnung machen wir es so, dass wir diesen Spezialfall am Anfang erledigen. Und jetzt möchte ich die Dimension von U ändern und möchte den Basisvektor in B1 auch Namen geben. Und da U nicht der Nullraum ist, ist dieses N jetzt nicht 0, sondern mindestens 1. Das heißt, die Vektoren, die ich hinschreibe, sind auch wirklich da. So, jetzt habe ich den Basisvektor in B1 einfach nur Namen gegeben und ich denke, ich brauche gleich noch, das geht ohne. Mal schauen, ich schreibe noch ein bisschen Meditation und dann sortieren wir uns hin, was wir eigentlich zeigen wollen. Das ist dann die Stelle, wo ich sie nächste Woche wieder einsammeln kann. Das heißt, hier fange ich jetzt an mit unserer Basis B1. Dann habe ich ja noch eine Basis, beziehungsweise ich habe diese Menge B2 ohne B. Den Vektoren, den möchte ich auch gerne Namen geben. Und ich überlege gerade, was der Spezialfall ist, dass das die leere Menge ist. Das wäre der Fall B gleich B2. Das heißt, eine Basis von U geschnitten B und von B hätten gleiche Elemente, dann wäre der Durchschnitt gleich B. Das ist erlaubt. Ah, was ist denn dem Spezialfall? Das wollen wir den vielleicht auch noch ausschließen. Moment. Unsere Basis B vom Durchschnitt, U geschnitten B, erzeugt schon ganz B, das heißt, U geschnitten B ist gleich B. U war ein Teilraum von V. Was bedeutet es, wenn der Durchschnitt mit B das gleiche ist wie B? Wie liegen dann U und B zueinander? Sieht das jemand von Ihnen?
Ja?
müssen nicht unbedingt gleich sein, aber es gibt eine Beziehung.
Wie
immer sind Uniken. Dankeschön. Genau. Das bedeutet, W liegt in U. Und das heißt, dass wir in Wirklichkeit eine Basis von W dann zu einer von U ergänzen, wenn wir das machen. Und diese Menge M ist dann ja einfach nur B1 und die ist linearunabhängig, weil B1 ja von Anfang an eine Basis war. Das heißt, dann ist auch wieder nichts zu zeigen. Das ist auch ein Fall, wo das Lemma einfach stimmt. Das bedeutet, W enthält U. M ist das gleiche wie B1. Wo kann irgendwas irgendwo drin liegen? Wir hätten ja genauso gut andersrum gucken können, ob U in B liegt. Das ist nur deshalb hier nicht relevant, weil wir C eben mit B2 gebildet haben und nicht mit B1. Wenn wir dasselbe auch mit B1 machen können, dann wäre hier rausgekommen, U liegt in B. So ist es umgekehrt, B liegt in U. Und das ist der Spezialfall, den wir jetzt hier abgehakt haben. Das heißt, ab jetzt ist auch C nicht die Lehre. Für C hinschreiben und da machen wir nächste Woche weiter. Und die Vektoren in C nenne ich einfach C1 bis Cm. Das ist schön intuitiv. Da das Video gleich aufhört, hören wir da auf. Haben also dann nächste Woche, wenn wir anfangen, schon die ganze Notation, können da direkt einsteigen und ich habe ja gesagt, Kapitel 4 ist fast zu Ende. Wenn Sie in Ihre Notizen gucken, dann sehen Sie auch, Kapitel 4 ist wirklich fast zu Ende. Dieses Zeug über die Summen von Teilraum ist wirklich das letzte Größere, was wir in Kapitel 4 machen. Ich bin jetzt noch einen Moment da. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Bescheid oder sagen Sie es schon lüb. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche.